Hallo und herzlich willkommen bei Inside VfL, dem Stadtwerke Bochum Talk. Heute soll es darum gehen, ob das System, das in Köln jetzt nochmal durchkam, vielleicht Zukunft hat. Dann wollen wir sprechen über die Kritik am Trainer und ob die vielleicht auch nochmal in Richtung verantwortlich gestellt werden sollte. Und wir reden über Peter Zeidlers Methoden abseits des Platzes auch. Ist die Kiste Bier nach dem Spiel denn jetzt okay oder sollten wir die Diskussion vielleicht lieber ganz lassen?
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo und herzlich willkommen. Heute zu Gast ist Markus Renzinghoff von der WAZ.
Hallo, guten Tag in die Runde.
Und Günther Pohl von Radio Bochum.
Hallo, schönen guten Tag.
Ich bin wie immer Annalena Fehdke von Radio Bochum. Wir haben nochmal ein bisschen aufgehübscht den Talk für euch.
Und kann man das überhaupt sehen, dass wir jetzt einen ovalen Tisch haben?
Genau, kleine Audiodeskription auch für alle, die es jetzt nur hören. Wir haben noch einen Tisch.
Ich dachte, das wäre eine Tischtennisplatte, okay.
Hey Günther, seit wann sind Tischtennisplatten denn oval?
Sieht
sich auch nur im Fußball aus.
Wir haben zwar kein Spiel zu besprechen, wir wollen aber nicht die ganze Zeit über den Tisch reden jetzt, sondern es gibt ja auch so noch genug zu besprechen.
Oh ja.
Also es gab ein Spiel beim ersten FC Köln, ein Testspiel, das verloren ging. Also der psychologische Effekt, wir gewinnen mal, ist beim VfL immer noch nicht eingetreten. Wie wichtig wäre der gewesen aus eurer Sicht?
Ein Testspiel ist ein Testspiel ist ein Testspiel. Das ist immer, das kann man sich dann so zurechtlegen, wie man es haben möchte. Wenn das so ein Ding gewonnen wird, dann wird gesagt, hat uns gut getan. Wenn es verloren wird, so jetzt an dieser Stelle, dann hat auch Peter Zeidler das dann versucht einzuordnen, indem er sagt, 60 Minuten waren okay. Ne, danach haben wir viel gewechselt und dann haben wir es 2-3 verloren. Ärgerlich, aber macht auch nichts. Ne? Also deswegen wird immer so dann gedreht, wie man es dann eben brauchen kann. Und es bleibt ein Testspiel, dafür kriegst du keine Punkte in der Liga. Und wie hilfreich oder wenig hilfreich Testspielsiege sind, hat die Vorbereitung gezeigt. Da hat der VfL Bochum gegen höherklassige Teams überzeugt, hat hoch gewonnen. Und in der Liga warten sie weiter auf den ersten Sieg.
Richtig. Wie hast du das Spiel erlebt, Günther?
Ja, ich habe es gesehen, 60 Minuten waren okay, dass man dann verliert, auch noch unglücklich durch einen Torwartfehler, der vorher zweimal super gehalten hat. Horn hat ja in der zweiten Halbzeit gespielt, das war viele gute Sachen. Ich habe einen sehr guten Kateng gesehen, der jetzt im zweiten Jahr nach Verletzungen endlich kommt. Ich habe einen sehr guten Broschinski gesehen, Miyoshi hat mir sehr gut gefallen. Da waren viele gute Sachen dabei, aber entscheidend ist das Spiel in Hoffenheim. Diese Testspiele, wir haben es ja erlebt, wir haben eine super Testspiel Programm gehabt mit super Ergebnissen vor der Saison,
Bilanz,
nicht aussagefähig übertragbar auf die Meisterschaft gewesen. Im letzten Jahr war es umgekehrt. Da haben die in der Vorbereitung alles verloren und dann ging es genauso weiter. Also ich habe auch von meinem Freund Abby gelernt, dass man Testspiele doch mal ein bisschen extern behandeln soll.
Ja, wir haben uns da angenähert über die Jahre.
Ja.
Weil Günther ist auch bei Testspielen immer zusammengebrochen. Zunächst. Okay. Aber der Mann lernt halt immer auch noch dazu.
Man wird weiser, ja
auch
klar.
Auch mit 65.
Ja. Was natürlich jetzt auch ausblieb, dadurch, dass sie wieder verloren haben, ist, dass die Kritik am Trainer abflacht. Darüber reden wir natürlich sicherlich heute auch noch. Erstmal ganz kurz, im Testspiel gab es den kleinen Schreckmoment. Wittek lag, schien verletzt. War verletzt.
Ja,
fasst da mal gerne mal den neuesten Stand zusammen.
Neueste Stand ist, dass sie davon ausgehen, dass halt nichts gebrochen ist, dass eine Prellung am Zeh, dass es eine Prellung am Zeh gegeben hat, die ist schmerzhaft, weiß jeder. Ne? Da wird halt auch wenig gemacht, ist auch wenig möglich. Ich gehe davon aus, dass er gleich beim Training ist. 15 Uhr wird er dann da sein und dann wird er da schon ganz normal wieder mitwirken können. Ist ja auch wichtig, dass er spielt.
Gut. Okay. Es gab im Testspiel neue Systemexperimente, sag ich mal.
Ja, dazu wollte ich gleich kommen, weil der Ralf Ritter und ich sind ja nach unserem Statement eigentlich am Trainer noch festzuhalten, sehr kritisiert worden. Und ich erinnere mich von meinem Gespräch mit Abby hier und mit dir, dass wir untersucht haben, ob der VfL Bochum konditionell top ist. Wir haben dann mit Zahlen gearbeitet
genau. Und
haben diesen Vorwurf zunächst einmal entkräften können. Jetzt geht es um das System, ob der VfL in der Lage ist, diese Raute zu spielen. Ja, das müsste man auch untersuchen, aber ich bin so der Meinung, wenn die Mannschaft glaubt, und das habe ich ja auch nach dem Testspiel rausgehört, zum Beispiel von unserem Capitano, Toto, dass sie mit dem 4-3-3 besser zurechtkommen, ja, dann gibt es einen Mannschaftsrat, dann gibt es einen Sportdirektor, dann bittet man den Trainer um ein Gespräch und dann klärt man das und dann sucht man die beste Lösung daraus. Es ist ja nicht so, dass der Trainer sich jetzt stur stellt, sondern er hat ja von sich aus in Köln auf dieses 4-3-3-System umgestellt, was phasenweise auch sehr gut geklappt hat. Aber dann muss man miteinander reden und da schaue ich noch mal ein Jahr zurück. Wir haben in der Vorbereitung alles, fast alles verloren unter Thomas Letsch. Und er hat krampfhaft bis zum 10. Spieltag an dieser umstrittenen Dreierkette festgehalten.
Sechster Spieltag.
Sechster
Spieltag. Gladbach. Gladbach war letzte Mal.
Aber bis zum
10. Spieltag war der erste Sieg.
Ja, Darmstadt, ne?
Ja, genau. Ja.
Und auch da hatten wir dieses Problem schon und dafür sind die Spieler doch alle mündig und erwachsen und der Sportdirektor da, um das zu vermitteln, um das intern zu klären. Und da kommen wir gleich zum Wort intern nochmal zurück. Also da sehe ich einen Ansatzbedarf und die Fehler, die gemacht worden sind, alleine, natürlich ist der Trainer letztlich verantwortlich für die Ergebnisse, ja. Aber wie sich das zusammensetzt und wie sich die Konstellation ergibt, das sollte man dann schon nochmal näher hinterfragen, weil da gibt's die Einkäufe, dann gibt's, was immer verherrlicht wird, wir haben Probleme der letzten Saison übertragen auf diese Saison. Wenn ich an dieses letzte Saisonspiel in Bremen denke, von der Leistung, das wird jetzt alles so gesagt, als ob im letzten Jahr alles besser war. Der VfL ist die schlechteste Mannschaft im Kalenderjahr 2024 saisonübergreifend. Und das geht, rückt jetzt so alles nach diesem wunderschönen Erlebnis Düsseldorf, rückt das alles in den Hintergrund.
Okay. Da war ja jetzt vieles bei. Lass uns noch mal ganz kurz beim System bleiben, bevor wir auf die Kritik weiter eingehen. Was hat das denn für aus eurer Sicht jetzt für Vorteile gebracht? Was für Effekte treten dadurch auf? Es war jetzt ein 4-3-3.
Es war ein 4-3-3 gegen Köln. Ganz viel Kritik kam halt daran, dass die Spieler, die da sind, jetzt Ibrahima Sissoko in dieser Raute dann viel rechts helfen muss. Links macht es dann Dani De Vito oder Bero. Und ich habe das Glück gehabt, am Freitag nach dem Training mit Fans sprechen zu können. Grüße gehen raus an René und da waren noch zwei weitere dabei, habe ich leider nicht nach dem Namen gefragt. Und während der Halbzeit des U17-Spiels am Freitagabend dann mit Familie Maybach, wirklich ganz nett, Sohn, Vater, Opa.
Ach süß.
Und da kann ich an der Stelle einfach nur bestätigen, was Peter Zeitler auch immer sagt, die VfL-Fans sind mit dem Herzen dabei und sind wirklich kundig. Die haben echt Ahnung. Und da ging es halt auch drum, dass die Spieler, nochmal Ibrahima Sissoko, für diese Rolle nicht die Spieler sind, die da hingehören. Ibrahima Sissoko kann Sechser geben, aber dass er ständig dann die Räume hinter Paslak schließen muss oder dann da aufräumen soll, das funktioniert nicht. Da ist er nicht der Richtige. Und ich glaube schon, und das hat auch Maxi Wittig angedeutet, nach der Niederlage gegen Wolfsburg, dass die Mannschaft natürlich mit dem Trainer spricht. Und Günther hat es richtigerweise gesagt, ich sehe auch den Trainer nicht beratungsresistent. Also der versucht da schon, das zu ändern. Der hat eine Idee, aber der kann halt, niederländisches Sprichwort, nur mit den Riemen rudern, die man hat. Die Spieler, die da sind, die versucht er dann auf die beste Position nach seinem Erkenntnisstand zu schieben. Und ich glaube schon, dass wir da jetzt wieder Änderungen sehen werden. Und der hat ja auch schon in Freiburg mit einem 4-3-3 gespielt und das war ja dann auch zumindest in Teilen erfolgreich.
Mhm. Und ich glaube auch, dass das die Mannschaft defensiv stabilisieren würde. Und wenn wir defensiv stabiler stehen, dann gibt es auch diese Tore nicht mehr, wo ein langer Ball nach vorne gespielt ist und man fängt sich da ein.
Ja, die das kann es natürlich VfL trotzdem geben. Ne? Also auch die Bayern gegen Frankfurt haben solche Dinger gekriegt.
Oh, das ist aber eine andere.
Ja, aber ne, das ist immer dann, da wird ja mal gucken, nur Bochum kriegt die. Nein, die kriegen andere Mannschaften auch, weil der Gegner hat natürlich auch eine gewisse Klasse.
Ja.
Okay, ich glaube, an die Stelle würde jetzt unsere Kategorie ganz gut passen.
Fanfrage der Woche.
Kommt von Unbekannt. Vielleicht haben wir den Namen nicht übernommen oder so.
Nicht übermittelt.
Du wirst dich angesprochen fühlen, beziehungsweise viele von euch werden das tun, denn die Fragen doppeln sich ja durchaus ein bisschen. Also das Argument der Person ist, die Neuzugänge zünden bisher nicht. Ist da wirklich die Schuld beim Trainer? Das ist so die Frage, die in den Raum gestellt wird. Und ob da vielleicht nicht eher die Verantwortlichen in die Mangel genommen werden müssten?
Ja, das geht in die Richtung, die ich gerade angedeutet habe. Dem Trainer wird die Mannschaft hingestellt, natürlich auch in Absprache. Und der soll jetzt mit diesen Spielern die eine Qualität mitbringen. Das, auch da sind sich die Fans einig. Sissoko wird akzeptiert, Danny de Witt wird akzeptiert. Nur dann muss es halt dann auch mit dem System passen. Das ist halt der Punkt. Und Marc Lettau dann, wir können das Kind ja beim Namen nennen, ist verantwortlich für die Kaderzusammenstellung. Mhm. Und ja, die Ergebnisse passen nicht. Der Trainer hat offenbar noch nicht das richtige System gefunden. Ne? So, das ruckelt sich alles noch zusammen. Nur wir sind jetzt am 6. Spieltag. Langsam ist man fertig mit Ruckeln. Und natürlich ist der Trainer dann auch in Absprache mit dem Sportdirektor, der die Spieler verpflichtet für die Spielidee, die dann Peter Zeidler hat. Dann muss da halt jetzt auch mal, ne, irgendwann ein Ergebnis kommen. Mhm. Das ist so.
Günther, inwieweit würdest du Kritik an den Verantwortlichen, an Marc Lettau?
Ja, ich würde da noch einen anderen mit ins Nehmen. Es ist eine Ikone, den ich schätze, den ich als Jugendspieler beim VfL kennengelernt habe, der die Geschicke ja geleitet hat bis zum Sommer. Und den muss ich da mit in die Verantwortung nehmen. Patrick Fabian, der ja die Arbeit bis zum Sommer, diese Vorarbeit mit den Spielern gemacht hat. Da war ja Marc Lettau noch im zweiten Glied. Und ich muss sagen, einen Kevin Stöger, einen Schlotterbeck, einen Osterhage, da stand schon sehr, sehr lange fest, dass die gehen. Und ich glaube, dass diese Phase von Februar bis zum Mai, diese Transferphase, viel zu, ich will nicht sagen oberflächlich, aber nicht so genutzt wurde, wie es nötig war. Denn die Transfers sind alle sehr, sehr spät zustande gekommen, auch überwiegend mit Spielern, die in ihrem Verein wenig gespielt haben, zum Teil auch gar nicht. Ich klammer da De Witt aus, ich klammer da sicherlich auch Sissoko aus, aber die anderen, und das schlägt sich natürlich nieder. Und ich glaube, das auch so sagen, wenn der eine nicht funktioniert, dann muss ich aber noch einen anderen haben, vielleicht sogar noch einen günstigeren oder besseren. Ich glaube, dass da in diesem Stress, den man hat, weil wir ja permanent da unten rumgekriegt haben, dass da dieser Blick auf die Zukunft vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Denn ich glaube, dass der VfL da Versäumnisse hatte und dass Stöger, Osterhage weggeht, das war eigentlich schon klar. Denn ich sag mal ein Beispiel. Das Paket Kevin Stöger bei Borussia Mönchengladbach für 4 Jahre umfasst mit Handgeld und allem, was dazugehört, 10 Millionen. Das weiß der VfL, dass sie nie stemmen konnte. Insofern mir hat der Stöger im Januar gesagt, Günther, natürlich würde ich beim VfL bleiben, aber es ist mein letzter großer Vertrag. Der VfL hat keine Chance, da finanziell mitzuhalten. Das sind die Realitäten. Und mit denen hat man sich auseinandergesetzt. Und jetzt komme ich noch mal zu den Einkäufen. Also für die Leistung von De Witt bisher ist nicht das System des Trainers verantwortlich. Sicherlich gibt's System, wo er sich wohler fühlt, aber da ist zunächst einmal der Spieler verantwortlich. Und da bin ich doch mächtig enttäuscht, denn das ist ja eigentlich der Königstransfer. Wenn der VfL einem Spieler in dem Alter einen 4-Jahres-Vertrag gibt, ja, dann sind die Messlatte für Bochumer Verhältnisse, die liegt verdammt hoch. Und er hat da noch nicht mal dran gekratzt. Er ist ein ordentlicher, defensiv arbeitender, aggressiver Spieler. Aber das ist für seine Bezahlung, definitiv zu wenig. Und da sind wir auch beim Spieler.
Ja, wenn ich drüber nachdenke, wie oft ich schon das De Witt-Trikot gesehen habe im Stadion. Ich hoffe, das wird sich noch lohnen für alle, die eins haben da draußen.
Ja, Günther hat es vorhin angedeutet, dass das vorab, also dass die vergangene Saison so ein bisschen verklärt wird. Also auch mit den Herren Schlotterbeck, ja, Stöger und Osterhage ist der VfL Bochum auf dem Relegationsplatz gelandet. Und wenn dann, ne, wenn ich mit Fans spreche und das auch lese, kommt immer der Hinweis, ja, den Schlotterbeck hätten wir doch halten müssen. Ja, der war als Typ super. Ich habe mich gerne mit dem unterhalten. Der war immer für einen Spruch gut. Und der hat auch den besten Spruch der Saison gemacht, nach dem 0-3 in Bochum. Ne, lass sie heute mal feiern. Nächsten Montag hauen wir sie, oder Donnerstag hauen wir sie weg. Wunderbar. Ne, aber nochmal, mit den dreien, die jetzt, ne, Schlotterbeck in Augsburg, Osterhage in Freiburg und Stöger in Gladbach dominierende Rollen spielen, gar keine Frage. Aber auch mit den dreien ist Bochum auf dem Relegationsplatz gelandet. Günther deutet es an, Danny de Witt oder auch Sissoko, und auch das habe ich jetzt schon von verschiedenen Menschen dann gehört, gute Leute durchaus, aber keine Bundesliga-Erfahrung. Ne, das ist halt der Punkt. Die sind alle, oder gerade wenn wir jetzt nur Sissoko und De Witt nehmen, in einem guten Fußballeralter, entwicklungsfähig und deswegen auch durchaus vernünftig meines Erachtens, dem De Witt so einen Vierjahresvertrag zu geben. Dann wäre er 30, dann auch das ist noch gut. Dann könnte der danach auch noch wieder woanders einen gut dotierten weiteren Vertrag bekommen. Aber eben keine Bundesliga-Erfahrung. Und das merkt man an dieser Stelle dann schon. Das ist einfach dann Fakt.
Ja, ich sag ja auch, ich meinte auch nicht, dass es ein Fehleinkauf ist, aber es muss sich zeigen. Und das ist eben noch zu wenig, weil die Erwartung, die Messlatte auch von Marc Lettow, als er kam, der wurde uns ja als
aber der war in Alkmaar auch gut.
Messias, ja, aber dann ist die Erwartungshaltung der Fans ja anders als bei so einem Jungen, den vorher keiner kannte.
Ja, natürlich.
Wir haben einen Spieler vergessen, der den VfL auch weiterbringt, der für mich auf Strecke besser sein wird als Asano, das ist Boadu. Den haben wir noch gar nicht geredet. Das ist ein guter, ein
richtig guter. Ja, aber da ist dann wieder die Frage. Der ist neu und der wird halt auch nur diese Saison bleiben. Wenn er weiter mit dieser Frequenz trifft, und da ist ja sogar noch mehr zu erwarten, wenn er fitter ist, auch wenn er jetzt immer wieder so ein bisschen schwächelt, dann ist der wieder weg. Ne, da brauchst du dir da keine Gedanken zu machen, dass der auch nächste Saison dann auch weiter mit seinen Toren hilft.
Wie das halt so läuft mit dem VfL, ne?
Ja.
Über eine Sache müssen wir noch sprechen, intern.
Du meinst die
Woche.
Die Krise mit der Kiste.
Die Krise mit der Kiste, also.
Hinweis an der Stelle, nicht meine Idee, kam vom Niederrhein. Grüße gehen raus.
Das
Wording, genau.
Schön, ja, Wahnsinnsleistung der Kollegen. Einmal kurz zusammengefasst, Peter Zeidler verbietet den Spielern nach dem Spiel das Bier in der Kabine. So, er ist dann nochmal ein bisschen zurückgerudert, hat gesagt, ja, nach dem Sieg ginge das ja. Gut, das heißt, bisher gab es noch kein Bier.
Nee, er hat gesagt, beim nächsten Sieg oder beim ersten Sieg wird er das Bier bezahlen. Ob er danach wieder da zurückkehrt und sagt, dann gibt es danach wieder kein Bier, das erschloss sich daraus nicht. Aber erstmal, wenn die gewinnen sollten, dann wird er das Bier bezahlen.
Ja. So, genau, darum gab es ja jetzt viel Diskussion. Wie seht ihr das? Also erstmal, wie ist der Zeidler so drauf? Ist das eine Art, mit der die Spieler so umgehen können?
Das glaube ich schon. Also ich würde den Schritt zurück machen und ich hatte auch mit Günther schon drüber gesprochen, wo kommt diese Info eigentlich her? Warum wird das nach draußen getragen? Ja. Wer ist da? Ich glaube noch nicht mal, und da bin ich mir mit Günther einig, dass das aus der Mannschaft kam, weil die akzeptieren das. Letzten Endes, wenn ein Spieler ein Bier trinken will, ja, dann trinkt er das nicht nach dem Spiel in der Kabine, dann trinkt er das zu Hause. Also jetzt mal ganz lapidar gesagt.
Und wo kämen die dann sonst her?
Ja, da sind ja ganz viele Menschen drumherum.
Mitarbeiter,
ne, irgendwie, dann kann auch mal einfach ein Spieler nach dem Training zu irgendeinem Fan gesagt haben, ja, ne, Bier kriegen wir nicht nach dem Spiel, ne, so. Ohne irgendwie wertend, ne, das irgendwie gemeint zu haben, sondern dann nimmt der Fan das auf und trägt es dann weiter und dann fehlt halt da der ganz gesamte Background. Wenn man das so hört, kann man, und das wäre dann wieder der Schritt nach vorne, kann man natürlich denken, die Jungs sind erfahren genug und natürlich braucht man oder hilft es, nach dem Spiel dann Bier zu trinken. Das gibt's in allen anderen Sportarten auch und bei vielen anderen Mannschaften. Das gehört einfach dazu. Ne?
Ob man das jetzt braucht, ganz kurz, wir wollen das jetzt auch nicht verherrlichen.
Nein. Ich meine, auch das muss man an der Stelle mal sagen. Wenn die ein richtiges Bier trinken, dann sind die auch schon durch. Die trinken halt nicht Alkohol. Da sind keine Alkoholiker, die Spiegeltrinker sind und in der Kabine sitzen, 10 Bier trinken und du merkst es denen nicht an. Wenn die ein Bier getrunken haben, nachdem die 90 Minuten gerannt sind, dann reicht denen das.
Haben wir dann auch nichts gegessen?
Ja, eben. Ja. Ja, so, da wird sofort durchschlagen und da geht ja keiner betrunken nach Hause. Die fahren alle noch Auto. Also es ist ja nicht so, dass sie sich betrinken wollen. Aber es geht halt um dieses, ja, Kiste Bier nach dem Spiel gehört halt beim Fußball, beim Handball, beim Basketball, nimm Sportart, wie du willst. Gehört dazu. Das ist so ein Ritual. Und da weiß ich nicht, wenn man es jetzt mal darauf reduziert, weiß ich nicht, ob Peter Zeidler, ob das nötig war. Das ist so der Punkt.
Jetzt, da möchte ich mal einhaken, weil ich finde diese Diskussion angesichts der sportlichen Probleme geradezu lächerlich.
Ja.
Und was mich daran stört, und das ist der Ausgangspunkt, wer erzählt sowas? Sowas kann ja eigentlich nur aus dem Mannschaftskreis beziehungsweise Staff, Betreuer und kommen, ja? Und dann wird das einem Journalisten zugetragen. Nämlich in diesem Fall war der Erste, der darüber berichtet hat, Philipp Rentsch. Ja? Dann wird das groß ausgeschlachtet. Natürlich auch in den sozialen Medien, was ja heute normal ist. Und das ist auch okay. Und dann wird Ralf Ritter, die nächste Geschichte erzählt, nämlich, dass die zusammen frühstücken müssen und dass sie spazieren gehen müssen.
Genau. Und einmal ganz kurz, erzählen. Um 9 Uhr sollen sie sich treffen, ne?
Wir reden von den Auswärtsspielen.
Genau.
Also 17 Mal im Jahr müssen die um 9 Uhr frühstücken. Und dann frage ich mich, wenn das so scheibchenweise immer woanders platziert wird, dient das doch wahrscheinlich ausschließlich dazu da, den Trainer in Misskredit zu bringen. Denn das sind ja Lächerlichkeiten. Ja, wenn du, also ich muss sagen, wir sind ja nun ein Kohlenpottverein, ein Ruhrgebietsverein. Und wenn die Leute, und da nehme ich, glaube, kann ich gar nicht glauben, dass die Mannschaft dahinter steckt, weil, also, dass man einen Spieler flucht, Kerl mit dem Frühstück, das gefällt mir nicht. Das ist ja okay, wenn der so denkt. Aber dass der das in die Öffentlichkeit und Journalisten anruft und denen steckt, finde ich fast unglaublich. Und wenn du in einem Arbeiter, der sein Geld ausgibt und am Wochenende mit seinem Eintritt ja die Bundesliga auch mitfinanziert, wenn du dem erzählst, dass die Vorwürfe gegen den Trainer sind, dass man in der Kabine kein Bier trinkt, dass man um 9 Uhr beim Frühstück sein muss, 17 Mal im Jahr, und dass man eine Viertelstunde spazieren gehen muss, dann ist das belustigend? Eigentlich macht einen das aggressiv. Und ich habe so einen schönen Leserbrief gelesen, der geschrieben hat, wenn das Frühstück um 9 Uhr angesetzt wird, dann beginnt um 9 Uhr die Arbeitszeit und da gibt es keine Diskussion. Und ich weiß nicht, ob, wenn so eine Anordnung von Pep Guardiola, von Felix Magath oder früher Rolf Schafstall gekommen wäre, ob da irgendeiner überhaupt mal die Stimme erhoben hätte. Das ist geradezu in dieser jetzigen Situation, finde ich, das ganze Paket mit diesen 3 Punkten einfach lächerlich.
Ja, Günther sagt es genau in dieser Situation. Die haben einen Punkt, es ist der 7. Spieltag, das wichtige Spiel in Hoffenheim. Und jetzt steht dieser Elefant im Raum, die Kiste Bier, die es nach dem Spiel nicht gibt. Also die haben andere Sorgen, in der Tat. Ne? Das ist einfach so. Die müssen die vernünftige Mannschaftsaufstellung und Einstellung finden, um in Hoffenheim was zu holen. Punkt.
Ja, klar. Es ist schon nur so, also einmal dieses das Argument für das kleine für den kleinen Spaziergang nach dem Frühstück ist ja auch eine Mini-Teambuilding-Maßnahme, die dann ja irgendwie bei der Kiste Bier, sei es eine alkoholfreie Kiste Bier, wo ich auch denke,
und die so, gibt es ja schon viel länger. Ja. Du bist hier zwar die freiwillig, da haben alle mitgemacht, wir reden über Teamsport. Ja. Wir reden hier nicht über Tennisspieler oder so. Wir reden über Teamsport, Mannschaftsgeist, gemeinsames Frühstück. Das sind alles Sachen, die sind sogar in der Kreisliga, will ich nicht sagen. Die haben kein Geld für ein Frühstück. Aber
ja, und da gehört ja noch viel mehr zu. Die haben einen Strafenkatalog, wenn die falschen Schuhe anhaben oder das falsche T-Shirt. Die kennen das nicht anders.
Ja, Regeln gehören ja auch in jeder anderen Sportart. Auch wo es Kistenbier nach dem mehrere Kisten Bier.
Im Zweifel auch mehrere Kisten, ja.
Klar,
ja.
Die gehören überall dazu. Wirft ja nur ein bisschen die größere Diskussion auf und wo ich, glaube ich, von euch die Einschätzung kriegen kann, ehrlich gesagt, ich glaube, ihr sagt nein, ob Peter Zeidler die Mannschaft denn irgendwie hat.
Also wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, nochmal. Also diese Bierkistendiskussion halte ich an dieser Stelle falsch, ist das falsche Signal. Und das ist, es zeigt einfach, wenn man es jetzt versucht, relativ pragmatisch zu betrachten, es zeigt, dass es da Probleme gibt.
So.
Ne? Und aber woher kommen die und was ist da intendiert von dieser Quelle? Ich sage jetzt, von dem Maulwurf, der Kabineninterner rausgibt. Was soll das? Ich verstehe es nicht. Der hilft doch keinem.
Also es ist ein Störenfried, der irgendwie unzufrieden zu sein scheint.
Ja, aber bei Spielern, das ist ja auch nichts Besonderes. Die nicht spielen, sind unzufrieden. Das ist in jedem Verein der Welt so. Das ist bei Bayern München ein Musterbeispiel. Leon Goretzka, andere Ebene, andere Qualität. Aber der ist auch unzufrieden mit seiner Situation. Der wird auch den Trainer nicht jeden Abend mit in sein Gebet einschließen. Das ist im Fußball normal. Aber was für mich auch den Ausschlag gab, warum ich glaube, dass der Trainer noch weiter arbeiten soll. Die Mannschaft hat bei den Spielen trotz dieser Spaziergangsproblematik hat in Dortmund und hat auch beim Heimspiel beim letzten gezeigt, dass sie will, dass sie marschiert, dass sie alles versucht. Ob die sportliche Qualität dann ausreichend ist, ist was anderes. Aber solange das so ist, dass die Mannschaft alles versucht, um das Spiel zu gewinnen, solange stelle ich den Trainer noch nicht zur Diskussion. Das ist vielleicht auch das Argument, was mich dazu bewegt hat, hier das Fass Trainer aufzumachen bisher.
Spaziergangsproblematik. Finde ich schön.
Ja.
Listenkrise und Spaziergang.
Also ich würde kündigen, wenn ich eine Viertelstunde spazieren gehen müsste.
Würde die vielleicht aber mal ganz gut tun.
Ja.
Mein Gott.
Das hättest du mir vor 20 Jahren sagen dürfen.
Bevor es ausartet, lass uns doch mal den Blog abschließen und auf Hoffenheim schauen.
Tippspiel.
So, diesmal können wir wieder tippen. Diesmal haben wir keinen Spieltagssieger, keine Siegerin zu verkünden, weil das haben wir letzte Woche getan. Aber wir können noch tippen. Und ihr natürlich auch wieder mit über unsere Kick-Tipp-Runde. Und dann gibt's nächste Woche an dieser Stelle wieder zwei Schals zu gewinnen. So, für euch nicht. Für euch gibt's nur Ruhm und Ehre zu gewinnen.
Okay, dann fange ich jetzt mal frech und forsch an. Also es wird Bier bis zum Abwinken fließen. Der VfL gewinnt mit 3-2 in Hoffenheim bei einer Mannschaft, die, nicht vergessen, im Europapokal spielt. Der VfL macht sein bestes Saisonspiel und danach überlegt man, ob der Spaziergang auf eine halbe Stunde ausgedehnt wird, weil er vor Hoffenheim so erfolgreich war.
Winter Strotz vor Optimismus, Emi. Also zumindest jetzt in der Öffentlichkeit, wenn wir uns dann am Samstag vor dem Spiel treffen, dann wird er wieder sitzen und sagen, hoffentlich geht das gut. Es möge alles so eintreffen, wie Günther gesagt hat, ich setze auf ein 2-1-Sieg für den VfL Bochum.
Ach, das wollte ich auch sagen. Ich sag das auch.
Ja.
Normalerweise machen wir das ja nicht, ne? Nee. Aber.
Nee, dass alle drei auf Sieg tippen, hatten wir noch nie.
Das hatten wir wirklich noch nie. Günther, gibt's Champagner an der Stelle nächste Woche, wenn das so kommt?
Braucht ihr mich nicht dran erinnern?
Günther ist der, der verspricht, aber so funktioniert's nicht.
Braucht ihr mich nicht dran erinnern, sobald der VfL mit den ersten Sieg gemacht hat?
Mein Gott.
Aber der wird dann getrunken, wenn wir unseren Talk beendet haben. Weil du weißt ja, wir sind sehr angespannt, wie die Profis. Ein Bier, hat er gesagt, nach dem Spiel reicht meistens. Dann wird ein Glas auch reichen bei uns.
Bei uns in der Kabine gibt's schon eine Kiste, genau. Gut, okay. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen, je nachdem. Und wenn ihr eine Fanfrage der Woche habt, sagt uns gerne Bescheid. Die könnt ihr jede Woche beantworten wir eine so. Die könnt ihr jederzeit stellen, einmal unter den Kommentaren, das ist eine Möglichkeit. Dann haben wir eine WhatsApp-Nummer, gerne auch als Sprachnachricht, damit wir eure Stimmchen mal hören und nicht ihr immer unsere. Und per Mail, alles könnt ihr aber auch nochmal nachlesen in der Folgenbeschreibung. Ansonsten sage ich bis nächste Woche. Danke Günther, danke Markus.
Danke Annalena.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.